Meine Damen und Herren, ich möchte über vier Punkte sprechen. Die Teile sind aber sehr verschieden in der Länge. Über öffentliches Erinnern im Gemeinwesen. Warum erinnern und nicht vergessen? Zum Stand der Aufarbeitung der DDR. Viertens, wie soll die Zukunft der Erinnerung aussehen? Und fünftens, zum Campus der Demokratie. Hier war Folgendes geschehen. Ich wurde gebeten, die Idee zu erläutern. Ich habe dann zurückgeschrieben, ja, ich bin ja gar kein Befürworter. Dann hat aber, das liegt in der Verantwortung des Veranstalters, man gesagt, ja, wenn ich Bedenken habe, dann soll ich doch die vortragen. Das mache ich jetzt. Das ist allerdings nicht ganz fair, weil normalerweise kommt erst die These und dann die Gegenthese. Aber das ist nicht mein Organisation. Öffentliches Erinnern im Gemeinwesen gilt traditionell und allgemein der Gründung, in Monarchien stattdessen dem Geburtstag des Herrschers, epochalen Ereignissen vornehmlich Siegen. Erinnert wird durch Geschichten, durch Feste, durch Denkmale, von denen das Deutsche Kaiserreich besonders viele und prunkvolle über Deutschland verstreut hat. Mahnmale dagegen sind in der Geschichte der Erinnerung von Gemeinwesen sehr selten. Es gab im Mittelalter Sühnekreuze, allerdings, soweit ich sehe, für einzelne Opfer von Mord und Totschlag, auch um dem Fluch der bösen Tat zu bannen. Und es gab in Reaktion auf Katastrophen Bußtage. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Volkstrauertag für die Kriegstoten eingeführt, ins Leben gerufen, den erst die Nazis zum Heldengedenken umstilisiert haben. So wie ich das verstanden habe, ist er zunächst durchaus nicht als Heldengedenken, sondern tatsächlich als Trauertag gedacht gewesen. Allgemein und üblich geht aber das Erinnern im Gemeinwesen auf das Erfreuliche, auf das, was man feiern kann. Und das hat auch etwas Berechtigtes. Zweitens, warum erinnern und nicht vergessen? Christian Meyer hat in seiner Studie das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit darauf hingewiesen, dass Kriege und auch Bürgerkriege seit dem Athener Friedensschluss von 404 vor Christus regelmäßig verbunden waren mit der Forderung, alles Schreckliche zu vergessen. Es gibt in manchen Friedensverträgen so Strafandrohungen für diejenigen, die an das Schlimme erinnern, das im Krieg geschehen sei. Übrigens findet sich eine solche Amnestieformel auch noch, das ist bei Christian Meyer nicht erwähnt, im Saarvertrag von 1956, Artikel 2. Niemand soll aufgrund der von ihm in der Vergangenheit gegenüber der Saarfrage eingenommenen Haltung beeinträchtigt werden. In Anlage 1 wird dazu näher ausgeführt, dass diese Amnestie sogar die Körperverletzung einschließt. Die Verbindung von Amnestie und Friedensschluss ist zum ersten Mal aufgelöst worden im Versailler Vertrag, der nämlich Deutschland bzw. dem Kaiser Kriegsverbrechen vorwirft. Allerdings hat der Versailler Frieden mit seinen Bedingungen nicht wirklich befriedend gewirkt, muss man auch sagen. Christian Meyer verteidigt die alte Strategie, Frieden, Befriedung vor Gerechtigkeit anzustreben durch Amnestie. Er sieht aber in Auschwitz, also der nationalsozialistischen Judenvernichtung, ein dermaßen monströses Verbrechen, dass er hier den Gedanken an Amnestie und Vergessen für vollkommen verfehlt ansieht. Christian Meyer fragt nun, warum nicht nach dem Ende der DDR das Vergessen als Strategie gewählt worden sei. Er erklärt es unter anderem damit, dass die Revolution unblutig war. Dass sie unblutig war, gab es auch nicht die Notwendigkeit, Rache der Betroffenen zu befürchten. Außerdem seien die Herrschenden so vollständig entmachtet worden, dass man auf sie keine Rücksicht mehr nehmen musste. Und dann habe eben das westliche Vorbild der Erinnerung an die Nazi-Verbrechen nachgewirkt. Er endet aber mit dem Satz, die uralte Erfahrung, dass man besser vergisst, ist noch nicht überholt. Ich will nachher zeigen, dass ich das für die DDR-Geschichte so nicht übernehmen möchte. Ich stimme ihm aber insofern zu, als so wie in unserem Rechtssystem das Institut der Verjährung der individuellen Straftaten völlig berechtigt existiert, auch im Blick auf andere Belastungen von Individuen etwas Ähnliches sinnvoll ist. Ich erinnere daran, dass die ursprüngliche Fassung des Stasi-Unterlagengesetzes Überprüfungen auf Stasi-Mitarbeit auf 15 Jahre limitiert hatte. Es ist inzwischen, diese Frist ist inzwischen auf 30 Jahre verlängert worden. Ob das klug war, ich habe mich seinerzeit dagegen ausgesprochen, aber wie dem auch sei, jedenfalls auch durch diese Verlängerung ist diese Überprüfung und die Belastung des Einzelnen mit Folgen seiner Stasi-Tätigkeit natürlich trotzdem limitiert. Das ist jedenfalls richtig. Also, ich werde mich gegen das Vergessen und gegen einen Schlussstrich aussprechen. Ich nenne zuvor aber drei Argumente für das Erinnern, die mich nicht überzeugen. Und ich mit einem gewissen Staunen nehme ich wahr, dass manche dieser Argumente, obwohl sie, wie ich finde, offenkundig nicht schlüssig sind, trotzdem mit hoher Ehrfurcht zitiert werden. Erstens, Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung. Der Satz findet sich auf einer Briefmarke der Bundesrepublik vom Jahre 1988 neben einer brennenden Synagoge zur Erinnerung an die sogenannte Reichspogromnacht. Ich habe dem Satz noch nie in diesem Zusammenhang, ehrlich gesagt, einen Sinn abgewinnen können. Ich muss das hier mal so deutlich sagen. Der Satz kommt aus Jerusalem zu uns. Er findet sich nämlich in Jerusalem in der Gedenkstätte Yad Vashem, dort auch mit der richtigen Angabe des Verfassers und vollständig, nämlich Rabbi Israel ben Eliezer, der 1760 verstorben ist, Baal Shem Tov, mit Ehrennamen der Begründer des Chassidismus. Er lautet aber genauer: Vergessen verlängert das Exil, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung, nämlich Erinnerung an die verheißene Rückkehr nach Jerusalem. Und nicht die Erinnerung an Mord und Zerstörung. Die erlöst nicht, sondern belastet, wie jeder weiß. Es gibt aber Gründe, diese Belastung auf sich zu nehmen. Zweitens, wer die Vergangenheit nicht erinnern kann, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Der Satz stammt von George de Santayana aus dem Jahre 1905. Ich bitte darum, mich nicht näher nach dem Autor zu fragen. Ich sage hier nur, wo man weiterfinden würde. Ob das individualpsychologisch gilt, lasse ich mal dahingestellt. Das sollen die Psychoanalytiker sagen. Kollektiv gilt der Satz bestimmt nicht. Die Nazis haben den Ersten Weltkrieg erinnert und einen zweiten begonnen. Die Kommunisten haben die NS-Diktatur schmerzlich durchlebt und eine neue installiert. Drittens, wir müssen aus der Geschichte lernen. Also irgendwie ist das erstens zwar immer richtig, irgendwie ist es immer richtig, aber der alte Satz, Historia Magistra Vitae, die Geschichte sei die Lehrmeisterin des Lebens, stand unter der Voraussetzung, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Wenn immer dasselbe geschieht, ungefähr, dann sind natürlich die alten Geschichten interessant für Gegenwartsfragen und die alten, die sogenannten Senioren, geeignete Ratgeber. Gemeint war außerdem nicht der Geschichtsverlauf, sondern gemeint waren die Geschichten. Lange hat die Diplomatenausbildung darin bestanden, dass man die antiken Geschichtsschreiber gelesen hat, damit man weiß, was in der Politik so alles vorkommen kann. Aber lange schon gilt nun der andere Satz, Geschichte wiederholt sich nicht, die nächste Krankheit ist meist eine andere. Und wer sich zu exklusiv auf die Vermeidung der Letzten konzentriert, wird von der Nächsten umso härter geschlagen. Nach 1989 haben manche Bürgerrechtler verkündet, sie verfügten nun über die Strategie, wie man eine Diktatur gewaltfrei stürzen kann. Das hätten sie aus der Geschichte gelernt und irgendwie den Test auch gebracht. Sie irrten insofern, als nur unter den gegebenen Umständen in der DDR eine gewaltfreie Revolution erfolgreich sein konnte, beziehungsweise eine andere wohl gar nicht den Erfolg gebracht hätte. Aber diese spezifischen gegebenen Umstände, die suche erst mal ein zweites Mal in der Welt unserer Tage. Nein, für das Erinnern an die DDR brauchen wir andere, bessere Gründe. Nun komme ich schon zum dritten Punkt, zum Stand der Aufarbeitung der DDR. Zunächst zwei Bemerkungen zu den Worten Aufarbeitung und Vergangenheitsbewältigung. Den Ausdruck Aufarbeiten gebrauchen wir bekanntlich für die Erledigung liegen gebliebener Aufgaben. Ein Stapel Geschirr und ein Stapel unbeantworteter Briefe. Da bedarf es einer besonderen Anstrengung und dann sind wir wieder im üblichen Rhythmus. Aufarbeitung der SED-Diktatur kann im engeren Sinne nur, wenn man das wörtlich nimmt, nur endliche Aufgaben betreffen, die die Diktatur als unerledigt uns hinterlassen hat. Solche Aufgaben gibt es, aber es sind nicht die einzigen, die auf diesem Feld entstehen. Daneben gibt es immerwährende Aufgaben und es ist gut, wenn wir nun schon mal diesen Ausdruck Aufarbeitung weiter gebrauchen, er ist ja nun auch in regierungsamtlichen Dokumenten drinne, uns klar zu machen, dass er nur für einen Teil dessen sinnvoll wirklich anwendbar ist, was eine Diktatur hinterlässt. Auch dem Ausdruck bewältigen gebrauchen wir für eine große, aber doch endliche Aufgabe, die zwar alle Anstrengungen erfordert, aber dann hat man es hinter sich. Von Vergangenheitsbewältigung sprechen wir nur im Blick auf schuldbeladene Vergangenheit. Niemand kommt auf die Idee, die Völkerwanderung oder den Peloponnesischen Krieg bewältigen zu wollen. Anders ist es schon bei den Kreuzzügen, sofern nämlich da ein Schulddiskurs zwischen Orient und Okzident mit reinspielt. Wo es um Schuld geht, gibt es zwar für die Schuldigen die einmalige und endliche und mühsame Aufgabe, das Schweigen zu brechen. Aber die Vergangenheit kann in Wahrheit niemand bewältigen, wenn es dabei um Schuld geht, auch um Schuld geht. Schuld besteht nämlich immer zwischen mindestens zweien. Deshalb kann in Wahrheit ja niemand, wie wir alle wissen, sich selbst entschuldigen. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Und diese Bitte um Entschuldigung kann auch von niemandem erzwungen werden. Deshalb hat der Ausdruck Vergangenheitsbewältigung eben leider etwas Unpassendes. Also nun, warum erinnern und nicht vergessen? Erstens sage ich, um die unmittelbaren Diktaturfolgen zu bekämpfen und nach Möglichkeit zu beheben. Das ist der Punkt, der sich vor allen Dingen um die Opfer der Diktatur kümmert. Die Bestrafung der sogenannten Regierungskriminalität, die Rehabilitierung von politisch Verfolgten, Haftentschädigung und Betreuungsangebote für Geschädigte mit Spätfolgen, Rückgabe von widerrechtlich Enteigneten. Das sind tatsächlich endliche Aufgaben, die grundsätzlich alle angepackt und zu einem Teil sogar abgeschlossen sind. Das gilt für die strafrechtliche Aufarbeitung, beziehungsweise zum Teil zu einem erheblichen Teil, also was die Rückgabe von Eigentum betrifft, ist man, glaube ich, bei 95% oder 90%. Auch die Überprüfungen im öffentlichen Dienst, Parlamenten und so weiter gehören hierher. Sie sind als Eignungsprüfung gedacht und nicht als Bestrafung. Sie sollen Seilschaften verhindern und eine Beschädigung des Ansehens der Ämter. Auch dies ist eine endliche Aufgabe, die zum Übergang nötig war und allein schon durch den zeitlichen Abstand naturgemäß immer mehr an Bedeutung verliert. Zweiter Punkt. Um die fehlende Öffentlichkeit der DDR zu ersetzen oder herzustellen. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus, hat Biermann mal gesungen. Die Mechanismen der Machtausübung waren großenteils für uns höchstens zu ahnen. Auch über Opposition und Widerstand in der DDR haben wir eigentlich erst seit den 80er Jahren über Westmedien genaueres erfahren können. Drittens, um das offizielle Geschichtsbild der DDR zu korrigieren, beziehungsweise der SED, namentlich das Verschwiegene muss erinnert werden, wie Stalins Haftterror, Gulag, die Schauprozesse, deutsche Exilkommunisten in sowjetischen Lagern, die sowjetischen Speziallager, ich erinnere mich noch ganz genau, welchen Schock durch die DDR-Öffentlichkeit ging, als im Herbst 89 zum ersten Mal davon die Rede war. Aber auch das Entstellte, die Fehlinformationen, gehört hierher. Man kann diese Punkte 2 und 3, fehlende DDR-Öffentlichkeit, gezurktes Geschichtsbild auch so zusammenfassen, wir möchten wissen, wie es wirklich war und dies gar nicht zu irgendeinem besonderen Zweck. Und alle Reflexionen über Interessen bei der Geschichtsbetrachtung über konkurrierende Bilder sollten doch nicht außer Acht lassen, dass es sehr viele Punkte gibt, wo man echt fragen kann, war es nun so oder so? Es ist bei aller Berücksichtigung der Perspektivität natürlich nicht die Beliebigkeit, die auf den Gefällt der Geschichtsbetrachtung einzieht. Viertens, die SED-Funktionäre und die hauptamtlichen Stasi-Mitarbeiter waren uns ja im Wesentlichen bekannt. Ich wusste das auch von meiner Tochter, die Eltern von dem und dem sind bei der Stasi. Aber wer hat mich beschmitzelt? Das war seit Ende 89 die Frage, die viele bewegte. Und deshalb wurde die Frage, wer IM war, so wichtig. Das ist jetzt soweit nachvollziehbar, hat aber zwei missliche Folgen. Lange Zeit und zum Teil bis heute erscheint die DDR als Stasi-Staat. Sie war aber der SED-Staat. Die Stasi war Werkzeug der SED, was für die Forschung auch völlig klar ist, aber in der Öffentlichkeit nicht ebenso. Und die Überprüfungen haben sich, die Überprüfungen auf Eignung in öffentlichen Ämtern haben sich auf die offizielle Stasi-Mitarbeit konzentriert, obwohl SED-Funktionäre vielleicht auch gar nicht so selten welche von den Blockparteien im Herrschaftssystem der DDR oft wichtiger als IMs waren. Manchen erscheinen heute die Führungsoffiziere als Ehrenmänner, obwohl sie doch diejenigen gewesen sind, die IMs zum Verrat überredet haben. Auch dies, die individuelle Akteneinsicht, und was damit zusammenhängt, sind endliche Aufgaben, obwohl die Rekonstruktion zerrissener Akten neues Material hinzubringen wird. Das alles also sind endliche Aufgaben, die man tatsächlich einmal erledigt haben wird. Manche könnten sich auch von selbst erledigen. Drei andere Aufgaben nenne ich, die potenziell unendlich sind und nicht einmalig zu erledigen. Das ist erstens die Unterrichtung der heranwachsenden Generationen. Es wachsen immer neue ran, es muss immer neu unterrichtet werden und das ist ein unendlicher Prozess. Zweitens, der Streit darüber, was an der SED-Herrschaft das Verkehrte war, wird weitergehen. Ich sehe, Thomas, die gegenwärtige Situation nicht ganz so schwarz wie du. Also ich habe schon den Eindruck, dass man zwar über die Anwendung des Wortes Unrechtsstaat immer noch streiten kann, aber die echte Schönfärberei scheint mir doch eine Angelegenheit von sehr kleinen Randgruppen zu sein. Allerdings darf man jetzt schon sagen, die DDR ist wahrscheinlich, drittens, Forschung ist potenziell unendlich, weil nicht nur hin und wieder neues Material, sondern auch neue Fragestellungen neue Forschung auslösen. Allerdings darf man jetzt schon sagen, die DDR ist wahrscheinlich der am gründlichsten erforschte Teil der deutschen Geschichte. Ergebnisse, aufgrund derer alles sich plötzlich nochmal ganz anders darstellen könnte, halte ich für ausgeschlossen. Wir wissen dafür einfach schon zu viel. Aber neue Aspekte. Wir hörten zum Beispiel, dass das Thema Berücksichtigung der Alltagskultur doch nochmal berechtigte, ganz andere und den Diktaturcharakter, neben dem Diktaturcharakter anzusiedelnde Erfahrungen und Einsichten bringen kann. Ich selbst habe natürlich auch nicht tagtäglich jede Stunde unter der Diktatur gelitten als DDR-Bürger. Auch von den Stasi-Akten ist ein großer Paukenschlag nicht mehr zu erwarten. Das Argument, wir wissen aber noch nicht alles, das kann man immer gebrauchen. Man muss aber auch einen Blick dafür entwickeln können, was in dem, was wir noch nicht wissen, noch zu erwarten ist. Forschungsarbeit von der Art, dass wir endlich fundamentale weiße Flecken korrigieren können, ist nicht zu erwarten. Defizite und Gefahren. Erstens, Defizite kenne ich zwei. Erstens, das letzte Jahr der DDR. Und ich meine damit 1. Oktober 89 bis 3. Oktober 1990 spielt in unserer Erinnerungskultur keine Rolle. Ich sage Ihnen auch warum, weil es nicht genug zu weinen gibt. Das will ich nicht weiter ausführen und auch den zweiten Punkt, den ich hier erwähne, nicht weiter ausführen. Die wirtschaftliche Seite der DDR ist jedenfalls öffentlich unterbelichtet. Der Zustand der DDR-Wirtschaft in den 80er Jahren ist gemeint. Deshalb gibt es Treuhandlegenden, die massenhaft blühen, immer noch massenhaft blühen und mit deren Hilfe man die SED für ihre Wirtschaftspolitik entlasten und den bösen Westen belasten kann. Das ist ein Missstand, den ich sehr bedauere. Ich habe mir auch Mühe gegeben, da etwas zu ändern. Nun nenne ich Gefahren der Aufarbeitung. Die erste Gefahr ist die Übertreibung oder Skandalisierung. Ich denke hierbei etwa an die Auseinandersetzung um IKEA im vorigen Jahr. Ich habe dem Tagesspiegel einen Artikel angeboten, in dem ich dargelegt habe, dass IKEA von Häftlingsarbeit in der DDR aus zwei Gründen nicht profitieren konnte. Erstens hatten sie gar keine eigenen Unternehmen. Zweitens haben die Unternehmen, die Häftlinge beschäftigt haben, den vollen Lohn an die Justizvollzugsanstalt abgeführt, auch wenn die Häftlinge es natürlich nicht bekommen kann. Und drittens konnten aber die Betriebe auch keinen finanziellen Vorteil weiterreichen, weil der Außenhandel die Preise in eigener Machtvollkommenheit in Westgeld ausgehandelt hat. Der Tagesspiegel hat gesagt, Herr Schröder, das kann nicht stimmen, das drucken wir nicht, schreiben Sie den Artikel um. Da habe ich ihn umgeschrieben und das Thema nicht erwähnt. Im Blick auf die Pharma-Behauptungen will ich hier nur sagen, dass bis jetzt noch nicht bewiesen ist, dass auf Veranlassung von oben Ostdeutsche ohne ihr Wissen als Versuchskaninchen benutzt worden sind. Aber die Sache ist gelaufen. Ganz Deutschland ist der Überzeugung, es sei bewiesen. Hier wäre es die Aufgabe derjenigen, die die Akten kennen, die Aufgabe derjenigen, die die Akten kennen, gegen vorschnelles Verurteilen die Beweislage, was ist bewiesen, was ist vermutet, was ist womöglich sogar falsch vermutet, darzulegen. Das geschieht viel zu wenig. Man kommt auch kaum dazu, so etwas geltend zu machen, weil die Medien sind schon beim übernächsten Thema und sagen, Herr Schröder, das war gestern, das interessiert uns jetzt nicht mehr. Zweitens sehe ich die Gefahr der schwarzen Pädagogik. SED-Symbole oder gar DDR-Symbole verbieten. Ich habe mich dazu an anderem Ort ausführlich geäußert. Hier möchte ich dazu nur sagen, wir sollten uns unseren Gegnern nicht ähnlich machen. Wir sollten uns unseren Gegnern nicht ähnlich machen. Ich habe auch schon zu Volkskammerzeiten gesagt, wir gehen anders mit euch um, als ihr mit uns umgehen wolltet. Ich würde herzlich darum bitten, nochmal zu überlegen, ob an dem Satz nicht was dran ist. Im Übrigen, wenn wir Menschen zur Einsicht bewegen wollen, dann bestimmt nicht durch Verbot. Im Gegenteil, sie werden uns mit den Buchstaben SED an der Wand in Trab halten und wir müssen dann immer rennen, dass wir die Bösewichter erwischen, weil was verboten ist, muss natürlich auch bestraft werden. Drittens, die Rücksicht auf die Opfer spielt in unserer Aufarbeitungsdiskussion berechtigterweise eine sehr große Rolle. Allerdings gibt es auch da Fallgruben. Das eine ist die Zweideutigkeit des deutschen Wortes Opfer. Im Englischen wird ja bekanntlich unterschieden zwischen Victim, dem Opfer als Geschädigten, Betroffenen, Verunglückten. In diesem Sinne reden wir von Verkehrsopfern. Opfer sein in diesem Sinne ist ein Widerfahrnis, das niemand gewählt hat. Es ist kein Verdienst, es adelt auch nicht, begründet aber jedenfalls unsere Anteilnahme und Entschädigungsansprüche gegebenenfalls. Sacrifice meint dagegen das Opfer im Sinne der Aufopferung oder eines Verzichts. Solcher Opfermut, wie ihn gegebenenfalls Feuerwehrleute, Bergrettungsdienste aufbringen, verdient Anerkennung und Bewunderung. Das Gedenken an die Gefallenen war früher immer Gedenken an Opfer im Sinne von Sacrifice. Sie hätten für uns ihr Leben gegeben, obwohl sie sehr oft in Wahrheit Victims waren, die Elende zugrunde gegangen sind, oft als Kanonenfutter. Gelegentlich geschieht nun heute die umgekehrte Verwechslung. Ein Beispiel ist Peter Fechter. Der ist am 17. August, wie Sie alle wissen, 1962 beim Versuch, die Mauer zu überwinden, erschossen worden und blieb vor westlichen Augenzeugen eine Stunde im Todesstreifen liegen. Am Ort seines Todes erinnert eine Stele an diesen Tod und das ist auch ganz in Ordnung. Der Berliner Senat ist aber dafür kritisiert worden, dass er ihm ein Ehrengrab verweigert, weil der Berliner Senat sagt, dieses ist für Menschen vorgesehen, die hervorragende Leistungen mit engem Bezug zu Berlin vollbracht haben. Peter Fechter ist ein Victim, der unsere Anteilnahme verdient, aber es ist eine Verwirrung, wenn man meint, er sei deswegen auch ein Held. der wegen eines gescheiterten Fluchtversuchs eine Haftstrafe absitzen musste, hat Anspruch auf Entschädigung, aber doch nach meiner Auffassung jedenfalls nicht Anspruch auf einen lebenslangen Ehrensold. Ich sehe in diesem Zusammenhang noch eine andere Gefahr, die Dichotomie von Tätern und Opfern. Dann scheint klar, wo aufrichtige Menschen stehen müssen, auf der Seite der Opfer. Ganz so einfach ist es aber nicht. Opfer haben nicht immer recht. Auch ihre Sicht kann einseitig sein. Auch sie haben Interessen, die partikular sind. Was ich hier überhaupt nicht tadle, dass sie die haben. Vor Gericht gibt es jedenfalls neben dem Täter und dem Opfer drittens, sozusagen dazwischen, den Richter, in England zudem die Geschworenen und übrigens überall immer ein Publikum. Das Verbot von SED-Symbolen wird regelmäßig damit begründet, dass diese die Gefühle der Opfer verletzen. Ob das stimmt, lasse ich dahingestellt. Es ist aber eine sehr problematische Argumentation mit Hinweis auf die Gefühle von diesem oder jenem die Einschränkung von Grundrechten zu fordern. Im Streit um die Mohammed-Karikaturen argumentieren die Fanatiker und Islamisten mit ihren religiösen Gefühlen. Das wollen wir ihnen mal lieber nicht nachmachen. Wenn jemand von sich sagt, er sei Anwalt der Opfer, geht das soweit in Ordnung. Er hat aber dann zugleich erklärt, dass er Partei im Streit sein möchte und nicht die Rolle zwischen den Fronten einnehmen möchte. Die gibt es außerdem noch. Viertens, wie soll die Zukunft der Erinnerung aussehen? Da bin ich nun extrem kurz. Sie soll aus einer Vielzahl von Trägern bestehen, die vor Ort in der Fläche und mit zivilgesellschaftlichem Engagement arbeiten. Die Stiftung Aufarbeitung, die Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung, das Bundes- und die Landesarchive sowie die zeitgeschichtlichen Forschungseinrichtungen können die überregionalen Zusammenhänge und Dienstleistungen gewährleisten, ist meine Auffassung. Darin liegt nun zugleich, dass ich die Behörde des Bundesbeauftragten für eine Behörde des Übergangs von der Diktatur zur Demokratie halte. Und nun zum Campus der Demokratie, letzter Punkt. Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn die Teile des Bundesbeauftragten, die besonders intensiv mit den Akten arbeiten, in die Normannenstraße ziehen, zumal wenn man damit Kosten spart. Dass aber das Gelände des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit zu einem Campus der Demokratie werden soll, dagegen habe ich doch Bedenken. Haus 1 mit dem Dienstzimmer Mielkes und das Stasi-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen sind die beiden authentischen Orte in Berlin für das Thema Stasi. Es wäre wünschenswert, wenn dabei in Hohenschönhausen im Besonderen der Blick auf die Opfer und in Haus 1 im Besonderen der Blick auf die Täter zur Darstellung käme. Ein Campus der Demokratie hier zu gründen, kann mich aber nicht überzeugen, gerade weil dies ein authentischer und symbolisch hoch aufgeladener Ort ist. Eher könnte man noch an einen Campus der Diktatur denken, aber an diesem Ort würde damit das Missverständnis befördert, die Stasi und nicht die SED sei das eigentliche Macht- und Entscheidungszentrum gewesen, ein Irrtum, der sich ohnehin bei vielen festgesetzt hat. Außerdem kann ein Ort, der sich der Aufarbeitung der SED-Diktatur widmet, nicht deshalb schon beanspruchen, die Demokratie zu befördern. Je besser wir die Diktatur verstehen, umso besser können wir Demokratie gestalten. Ich kann diesen Zusammenhang so nicht sehen. Das Studium der Diktatur kann Eindrücke vermitteln vom Leben in Unfreiheit, von der Verweigerung elementarer Menschenrechte. Das ja. Demokratie, wie wir sie verstehen und wie sie im Grundgesetz institutionell ausgearbeitet ist, ist aber mehr als die Abwesenheit von Diktatur. Etwas Spezifischeres. Das Wort Demokratie war von Aristoteles bis Kant negativ besetzt, weil man unter ihm die reine Mehrheitsdemokratie verstand. Und diese ist in der Tat dann die Tyrannei der Mehrheit. Bei Kant wird sie unter die despotischen Herrschaftsform gerechnet. Demokratie nach dem reinen Mehrheitsprinzip wird unter die despotischen Staatsform gerechnet, bei Aristoteles unter die gesetzlosen. Erst die Einschränkung des Mehrheitsprinzips durch die mehrheitenfesten Grundrechte, durch Rechtsstaat und Gewaltenteilung haben dem Wort Demokratie den guten Klang von heute gegeben. Darauf kommt man nicht allein durchs Studium der Diktatur. Wer die SED-Diktatur am besten kennt, ist nicht, und vielleicht noch mit besonders vielen Einzelheiten, ist nicht dadurch der beste Demokrat. Die Kommunisten waren der Auffassung, sie hätten die richtigen Lehrer aus der Geschichte gezogen, nämlich nach der Logik der Umkehrung, wer wen, Amboss oder Hammer sein. Und so haben sie bei bestem Gewissen die nächste Diktatur errichtet. Die haben behauptet, das haben wir aus der Betrachtung der NS-Diktatur gelernt. Ist natürlich falsch, wie wir alle überzeugt sein werden, aber ich wollte damit mal sagen, also dieser Mechanismus besteht nicht. Sie haben die parlamentarische Demokratie als Scheindemokratie verhöhnt und die Diktatur des Proletariats, bei Marx übrigens, die Diktatur der Mehrheit über die Minderheit. Und deswegen konnte auch Karl Marx nicht ganz ohne Recht nach seinem Verständnis die Diktatur des Proletariats als Demokratie verstehen. Das liegt daran, dass er eben, ich könnte ja den Artikel von Karl Marx, werden Sie ja auch kennen, den Artikel von Karl Marx über die Erklärung der Menschenrechte in Frankreich und Amerika. Und noch etwas, Demokratie heißt Volksherrschaft, demnach heißt ja Volksdemokratie Volksherrschaft. Nirgendwo ist das Wort Volk so inflationär gebraucht und missbraucht worden wie in den beiden Diktaturen auf deutschem Boden. Moderne Diktaturen berufen sich nämlich oft aufs Volk, genauer auf die Massen und dokumentieren ihre angebliche Volksverbundenheit mit jubelnden Massenaufmärschen. Sie sind blind oder wollen nicht wahrhaben, dass die Demokratie ein Institutionengefüge ist. Ein Institutionengefüge und nicht einfach die Massen. Wie schnell die Berufung aufs Volk missbraucht werden kann, haben wir auch im Herbst 89 erlebt, als der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund nicht zum runden Tisch zugelassen wurde, weil er keine Partei war, haben sie sich vor das Bonhoeffer-Haus gestellt und so lange gerufen, wir sind das Volk, bis reingelassen wurden. Also bitte, nicht immer, wenn Volk gesagt wird, steckt Demokratie drin. Das war's, was ich Ihnen darstellen wollte, und ich trete ab.